Emily, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark verspürst du momentan Eifersucht?
Lisa, gute Frage. Tatsächlich würde ich ja normalerweise mit einer 2 gehen.
Ja.
Also eigentlich gar nicht eifersüchtig. Aktuell würde ich tatsächlich auf eine, na, was sagen wir? Ich gehe, weißt du, ganz ehrlich, gehe auf eine 3.
Ah, okay, ich dachte jetzt irgendwie eine 7 oder so.
Nee, eine 3 nehme ich.
Okay.
Und bei dir, Lisa?
Ich weiß gar nicht, was ich damals gesagt habe, weil wir hatten uns das, glaube ich, schon mal gefragt.
Ja.
Ich gehe auf eine 4.
Auf eine 4?
Mhm.
Okay.
Okay, Emily, können wir starten?
Wir können sowas von loslegen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Das ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da?
Cheers!
Hallihallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Abend hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen. Lislis und auch meine kleine Wenigkeit.
Emily. Ah, falsch. Ja, hallo, liebste Drahtis, willkommen zur Folge 141.
Finde ich, ist schön. 141.
Ja, und so ist es halt mit der Kontinuität bei Drahtseilakt. Letztes Mal haben wir ganz das beschworen, dass wir jetzt wie eine Art Tonstudio drüben haben. Ich sag mal so, wir sitzen wieder am Tisch.
Wir sitzen im gewohnten Raum, weil noch ist der Plan nicht ganz ausgefeilt und daher recht unkomfortabel. Und wir haben jetzt gerade Dienstag 19.54 Uhr, also früher als sonst, aber es ist ein bisschen anders heute.
Ja, und da frage ich mich, merkt man überhaupt akustisch so einen Unterschied?
Ich denke schon, aber ich sag mal so, die Drahtis haben es 140 Folgen ausgehalten mit der Tonqualität. Sie werden noch 141
ja
genauso gut weghören können.
Sollen wir das große Highlight jetzt schon droppen oder wollen wir es in das aus dem
Nähkästchen
packen?
Aus dem Nähkästchen, da würde ich es hinpappen.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Kategorie und zwar zur Random-Frage.
Und Lisa, ich würde gerne anfangen, weil ich habe mal wieder gemacht, was ich lange Zeit auch gemacht habe. Und zwar habe ich mich bei der Frage am Thema orientiert. Zumindest ein Stückchen.
Toll.
Ja.
Ich habe es vermisst.
Hast du wirklich?
Ja.
Und deswegen würde ich jetzt gerne von dir wissen, welches Gefühl oder welche Gefühle sollten in einer Beziehung deiner Meinung nach nicht aufkommen? Das ist ein Brett. Du
Boah.
Hast nicht zugehört, oder?
Nein, weil ich die Katze beobachtet habe. Ey, die baut nur Scheiße. Sitzt mir auf dem Boden? Macht sie irgendwas da? Pie! Runter! Lass es mal drin, damit man auch mal weiß, dass ich auch anders sein kann.
Ja, und dann nochmal für dich
noch
die Frage. Lisa, welches Gefühl oder welche Gefühle sollten einer Beziehung deiner Meinung nach nicht aufkommen?
Ist das ein Gefühl? Respektlosigkeit?
Schon.
Also das finde ich mit am schlimmsten, bin
also
ich
den
ehrlich.
Also Respekt verlieren ist schon ein
ja.
Gefühl, würde ich behaupten.
Also das glaube ich, das ist schwierig. Und ich finde so eine Mischung aus, nee, keine Mischung, sondern Wut. Weil ich glaube, Wut ist nochmal was anderes als Enttäuschung oder traurig sein.
Mhm.
Wenn man wirklich wütend ist. Und das war ich eigentlich noch nie so richtig auf dich. Also so wirklich ernsthaft wütend, weil du mal hier, weil du halt für Drahtseilakt nicht eine Story gemacht hast zum Beispiel letzte Woche, obwohl du das den
ja,
Drahtis
da
versprochen hast.
Da warst du aber auch eher enttäuscht, ne? Weil enttäuscht
ja,
ist ja auch manchmal ja, ein bisschen
das,
schlimmer.
Das ist auch das Schlimmste, was eine Mutti sagen
Mama,
kann.
Mama, bist du sauer? Nee, ich bin
Nein,
enttäuscht.
Ich bin enttäuscht
oh,
von
das
dir.
Ist aber auch
so
ein Totschlagargument.
Ja. Aber ich glaube, den Respekt verlieren ist das Schlimmste.
Ja.
Du willst sicherlich darauf hinaus mit Eifersucht. Ich finde Respektlosigkeit und auch ein Gefühl von Neid.
Ja.
Und Neid auf sämtlichen Ebenen, sei es Neid auf den Freundeskreis, Neid auf den Job, Neid auf die Familie, Neid auf andere PartnerInnen oder andere Sexualpersonen. Sagt man das? Sexualpersonen? SexualpartnerInnen? Also Neid finde ich auch was ganz Grausiges.
Ja, ich glaube, ich finde Neid und Missgunst ist für mich eine Stufe. Das ist wirklich Endlevel an, an Gefühlen, die in einer Beziehung nicht vorkommen sollten oder einfach da nicht hingehören. Ja. Und ich finde, was auch dazu kommt, für mich persönlich, aber das geht auch einher mit Respektlosigkeit, wenn kein Gefühl mehr der Wertschätzung vorhanden ist.
Oh ja.
Also wenn man die Partnerin, den Partner als selbstverständlich ansieht, sich dementsprechend auch verhält und wahrscheinlich auch dann mancher Tage gar nicht weiß, warum man noch in dieser Beziehung ist.
Ja.
Also einfach so ein gleichgültiges, ja. Weil ich meine, wenn du Wut verspürst oder auch eine Art von Hass, mag ich das Wort mag ich gar nicht gern. Aber andere Menschen gebrauchen das ja relativ häufig in ihrem Alltag. Mhm. Und ich glaube, selbst das ist noch relativ okay, weil da ist noch irgendwie was von Gefühl. Also du musst ja ein starkes Gefühl haben als Ausgang, um das empfinden zu können. Und so eine Gleichgültigkeit und so ein, das ist dann, glaube ich, wirklich Hassfeierabend.
Naja, weil ich finde, Respektlosigkeit spielt auch mit rein. Wow, wir sind jetzt voll im Thema schon. Aber Respektlosigkeit geht für mich auch da einher, dass man die Verantwortung, die man ja trägt, wenn man eine Beziehung eingeht, dass man da verantwortungslos mit umgeht. Also das geht für mich einher mit der Respektlosigkeit. Und das, was du gerade genannt hast, finde ich, gehört nämlich auch zur Verantwortungslosigkeit. Also einfach das als gleichgültig wahrzunehmen oder gar nicht mehr wertzuschätzen, dass du mich umarmst oder mir Gesten machst, Gesten zeigst. Ich glaube, wenn da so eine Gleichgültigkeit einhergeht, dann ist es auch für mich verantwortungslos.
Ja, okay.
Ja. Wow, Emily, ich finde, das solltest du wieder öfter machen, thematische Fragen.
So diepe Fragen, die thematisch sind,
weil jetzt bin ich so richtig tratschi drauf. Ich glaube, das wird eine gute Folge. Also pass auf, ich habe wieder was ganz anderes. Ich habe wieder meinen guten alten Kumpel ChatGPT gefragt. Mm. Es hat ein bisschen gedauert, weil er hat mir gewisse Fragen wieder ausgespuckt, die ich schon kannte, die wir schon hatten. Und dann habe ich gesagt, nenne mir eine verrückte Frage an meine Partnerin. Und dann habe ich geschrieben, noch lustiger, bitte noch mal drei lustigere Fragen. Dann hat er gesagt, ja, natürlich, mache ich dir gerne.
Ich.
Und dann kam eine Frage, die finde ich sehr witzig. Wenn du ein Kostüm für dein Haustier entwerfen müsstest, welches Motto oder Thema würdest du wählen und wie würde das Kostüm aussehen? Wie glaubst du, würde dann dein Haustier darauf reagieren?
Die Frage finde ich vor allem sehr speziell.
Ja, es ist komplett random.
Ja, da muss ich erstmal kurz ein bisschen nachdenken. Also es geht jetzt hier um ein Kostüm für unsere Katze Pi.
Ja.
Ja. Was würde Pi für ein Kostüm bekommen? Also, ich bin so ein bisschen hintergerissen. Sie hätte entweder so ein Polizei-Sheriff-Kostüm, weil sie manchmal auch so ein bisschen wie eine Kiez-Cat ist. Also wie die Kiez-Polizei hier, von dieser Wohnung auch insbesondere. Auf eine andere Art hätte ich sie auch gerne in so einem Funke-Mariechen-Outfit.
Ja.
Sie ist ja auch so ein bisschen dievenhaft, aber es würde sie auch ein bisschen bloßstellen. Und das finde ich irgendwo auch mal ganz gut.
Mhm.
Ja. Was sagst du dazu?
Finde ich gut. Beim Vorlesen der Frage ist mir auch noch mal was eingefallen. Wir haben ja mal spekuliert, wenn Pi Deutsch sprechen würde, was sie für einen Dialekt haben würde. Und da haben wir ja gesagt so, Switche Deutsch. Also so dieses sehr erhabene, von oben herab, auch sehr arrogant.
So ein Wiener Akzent
hätte sie. Und dann könnte ich mir nämlich Pi in einem Szenario vorstellen, so einen Hosenanzug, der dann auf sie zugeschnitten ist.
Oh, ja.
Ja, der so ein bisschen auf Taille geht natürlich. Und sie wird, weil hier steht ja noch, welches Motto oder Thema. Ich finde, zu Pi passt dann auch, die läuft ja nicht mehr. Und zwar sitzt sie dann in der Kutsche. Das finde ich, würde sehr zu ihr passen.
Wobei ich würde auch so eine Limousine, wäre auch ein Ding. Und dann ist sie gerade auf dem Weg zur Abendveranstaltung, währenddessen die Oscars verliehen werden oder sowas.
Aber wenn Pi einen Job hätte, also Pi wohnt jetzt hier im Prenzlauer Berg, da würden sicherlich andere hier gegenüber, haben wir ja Nachbarn, die können ja hier reingucken, die würden dann Pi sehen und sagen, ich glaube, die verdient ganz gut.
Ja.
Was glaubst du, wo würde Pi arbeiten? Hat geerbt.
Würde Pi arbeiten? Also wenn man jetzt mal von dem Wesen einer Katze ausgeht, dann würde keine Katze der Welt arbeiten, weil ich meine, die schläft zwei Drittel ihres Lebens. Also viel Arbeit ist da nicht.
Ja.
Aber ich würde sagen, Pi hat so einen Job, da macht man noch 2 Stunden die Woche. Weil sie ist Tochter von, also
ach so, vom sie Chef. Sie ist ins Unternehmen reingekommen.
Weil, sie ist reingeboren worden, ganz genau. Ja. Und die machen auf jeden Fall was mit Finanzen, vielleicht sogar eher mit Aktien und sind an der Börse tätig.
Ja.
Und sie wäre dann schon, ich glaube, Pi würde auch Pimps tragen, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Oder so ein Peep-Toe, wo die Kralle vorne rausguckt.
Ja, genau. Und pass auf, ich glaube, dass Pi ist so eine, die ist eine Businessfrau durch und durch. Hier morgens, da fährt sie doch nicht mit einer Bahn. Entweder
Nein.
hat sie so einen hohen Jeep, also so einen hohen, so ein GT, wie heißt das?
Eine G-Klasse von Mercedes.
Oder manchmal ist ihr das so anstrengend, hat sie einfach einen Fahrer.
Sie hat auf jeden Fall immer einen Fahrer.
Und pass mal auf, Pi ist eine, die hat ihr Leben im Griff. Aber die hat manchmal auch Tage, ich finde das passt sehr zu ihrem Wesen, wo dann einfach mal ein Sonntag, da wird auch nicht die Tür geöffnet. Da sitzt sie im Bademantel auf der Couch und frisst Schokolade in sich hinein.
Bestellt dreimal und danach
gibt's eine Badewanne. Und zwar in der Pose, die kennst du auch von ihr,
dass
ihr Rücken angelehnt ist, die Beine nach vorne.
Na, sie sitzt halt dann richtig.
Ja, und da kann ich mir vorstellen, dass sie so ein Schokoeis, so ein Riesenbecher Ben & Jerry's und da einfach die Tatze rein.
Und dann
immer
guckt
rein.
Sie Bridget Jones, weil
genau.
Pi ist zwar eine Businessfrau oder eine
aber
Business-Cat
Single.
Durch und durch, sie ist single like a Pringle.
Ja.
Und nee, sie ist auch ein bisschen verzweifelt manchmal.
Ja.
Also sie hat auch eine zarte Seele in sich und es gibt auch so kleine Heuli-Abende bei ihr.
Und ich finde es jetzt noch wichtiger, was glaubst du? Raucht Pi oder nicht?
Ja. Sie raucht Vokes.
Ja.
Also so
Nuttenstängel.
Darf man es eigentlich? Es ist der offizielle Begriff für diese sehr schlanken Zigaretten, die früher mal von Sexarbeiterinnen geraucht worden sind.
Naja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich glaube, Pi hat auch manchmal Tage, da sagt sie, na, ich mache mir doch nicht die Pfote hier dreckig.
Ja.
Deswegen hat sie so einen Zigarettenaufsatz.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber ich glaube,
weil so eine
manchmal,
weiße Pfote verfärbt sich auch gern mal.
Aber manchmal ist Pi, glaube ich, einfach ranzig und räudig. Und da hat noch damals aus ihrer Oranienburger Zeit, hat sie noch Freundinnen und Freunde.
Ja.
Und die kommen dann manchmal hier vorbei, da sagt sie, ja okay, ich hatte ja damals auch mal ein anderes Leben. Und da wird halt dann auch mal eine Marlboro. Und die wird dann hier auch mal auf den Tisch zerdrückt.
Ja. Und da wird auch mal ein günstigerer Rotwein gesüppelt bis zum Abbrechen.
Ja.
Ja, so.
Oh Gott, ich kann mir das richtig gut vorstellen.
Ja, und jetzt bin ich aber gespannt, was die Drahtis dazu sagen, weil jetzt haben wir ja schon sehr lange über diese Katze gesprochen und sehr lange ausgeführt.
Aber ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung zu Aus dem Nähkästchen. Und zwar können Emmy und ich jetzt offiziell verkünden, 1, 2, 3, die Dreisat-Doku.
Ich wusste nicht, was du sagen möchtest.
Die Dreisat-Doku, ihr könnt euch doch noch erinnern. Hallo Drahtis, wacht doch mal auf. Ihr könnt euch doch noch erinnern.
Ihr wisst doch noch, dass wir bei Dreisat oder dass wir von Dreisat angefragt worden sind für eine Wissenschaftsdoku. Und die kommt jetzt am Donnerstag. Am Donnerstag, den 11.05.
um 20:15
zur Primetime.
Aber wir wären ja nicht in einer mediatisierten Welt, denn es gibt sie schon online.
Natürlich.
Klar. Und wenn diese Folge morgen online geht, da habe ich das doch schon in eine Story gepackt.
Und da könnt ihr einfach mal auf den Link klicken.
Ja.
Und geschmeidig könnt ihr euch dann insgesamt wahrscheinlich so 7 Minuten Material angucken.
Ja.
Vor allem auch bildlich. Also ihr habt uns jetzt wirklich mal visuell und wie sagt man, mit Ton, Audio, audiovisuell, so
aber
eine Kombination.
Aber du hast auch gesagt, dass du findest, dass wir irgendwie sehr gut aussehen da, ne?
Ich finde schon, dass wir ein bisschen heiß aussehen.
Ja.
Ich würde uns daten und ich finde auch das, was wir von uns geben, das klingt sehr schlau.
Ja.
Also, nee, aber es ist ja auch klar.
Du klingst wie eine Psychologin.
Es ist ja auch logisch, wie in einer Wissenschaftsdoku, natürlich klingen wir wissenschaftlich.
Und ich finde eine absolute Frechheit in den Interviewsituationen, wo ich reingeschnitten worden bin, habe ich bestimmt bei jedem zweiten Satz einen Versprecher. Sei ehrlich.
Nee, mir ist nur einer aufgefallen.
Naja, auf jeden Fall zieht euch die rein. Ich finde, wir sind da sehr gut bei weggekommen. Wir kommen halt rüber wie ein lesbisches Paar, was offen lebt und jetzt ganz viele Frauen.
Ja, also es klingt halt so ein bisschen, als wäre ich Emily.
Ja, hallo
Emily. In
einer
nicht-monogamen Beziehung.
Ja.
Und ich habe mindestens 10 Frauen.
Ja, mindestens.
Ja, mindestens 10 Frauen. Warum? Nö, weil ich es kann. Und
aber
Eifersucht spielt keine
aber
Rolle für mich.
Aber die Späti-Szene ist schon süß.
Das ist
da
cute.
Haribos
das ist süß.
Essen.
Und wir lachen und ich kaue.
Ich wollte aber noch was erzählen, Emily. Denn wir waren ja in der Heimat, weil wir meine Lieblingscousine überrascht
Vollkommen
haben.
Vollkommen korrekt.
Liebe Grüße gehen raus an Frederike. Die war ja schon mal hier im Podcast. Und da gab es ja ein Highlight an dem Wochenende. Kannst du dich erinnern? Denn wir saßen am Sonntag zusammen und mein Bruder hat das Handy und ich dachte, was denn jetzt? Ja, da war es kurz vor 12 und mein Bruder sagt, na, ich gucke mir hier die Brückensprengung an.
Ja.
Auf einmal springt meine Mama auf, holt den Fernsehwagen, wie damals in der Schule gefühlt, und macht hier WDR schnell an. Und da dachte ich, das kann es nicht sein. Deswegen bin ich hier weggezogen. Das einzige Highlight hier an dem Wochenende ist eine Brückensprengung und dann kommt ja der Oberknaller, dass da der WDR live ist und wie viele Menschen da auf einem Hügel stehen und die Handys bereithalten.
Die Ramedetalbrücke, oder? Hieß
ja,
die so?
Keine Ahnung. Und dann gab es dann noch den Brückensprengführer oder wie man das nennt.
Ja, und das Schlimme daran war, für mich persönlich, also ja, ist das deren einziges Highlight, habe ich mich gefragt. Und dann,
ist es, Emily, ist es.
Und dann wird es noch schlimmer. Die haben diese Moderation in die Länge gezogen. Das war unfassbar. Das war zäher als Kaugummi. Und dann diese Wortwitze.
Ja. Und am geilsten fand ich, die Moderatorin hat gesagt, sag mal einen männlichen Namen für den Brückensprenger.
Helmut.
Du, Helmi, pass auf, das war ja nicht das letzte Mal, dass wir uns hier gesehen haben. Und dann sagt er, nee, wir können uns doch auf ganz viele dieses Jahr freuen, denn wir haben noch ein paar Brücken, die wir abreißen müssen.
Dann hat er gesagt, denn nach der Brücke ist vor der Brücke. Und sein Versprecher war an dem gleichen Punkt wie meiner gerade eben.
Ja, und dann gab es einen Kameraschwenk auf die Moderatorin, die dann gesagt hat, und jetzt gucken wir uns nochmal Meinungen aus dem kleinen Dorf hier an. Und dann haben sie davor weiß ich nicht, Familie Müller, die direkt neben der Brücke wohnt, interviewt. Dann gab es einen älteren Herrn, der da stand in der Bauchbinde unten eingeblendet, weiß ich nicht, sag mal einen alten
Mann. Ist mit der Brücke aufgewachsen.
Genau, ist mit der Brücke aufgewachsen. Es war ein pures Highlight, aber da sage ich mir, Leute, haben wir nicht anderen Shit, der viel geiler ist?
Nein, denn zuvor am Tag lief ja auch 10 Stunden lang die Krönung von Charles.
King Charles
III. Mit Camilla.
Ja.
Und das lief ja auch 10 Stunden lang.
Unglaublich.
Haben sich Menschen das angesehen mit einer meditativen Sauna-Atmosphärenmusik.
Ja, und ich muss ja auch sagen, ich war ja total schockiert. Warum hatte der so aufgequollene Finger? Das
ging
noch mal richtig viral.
Also natürlich 2,5 Kilo, diese Krone da.
Ja.
Ne? Das ist ein Brocken. Ne? Das ist wirklich schwer auf dem Kopf. Aber der ist ja gelaufen. Da habe ich gedacht, eieiei. Also in ein paar Jahren ist die nächste Krönung vielleicht dann schon ran.
Ja, da hoffen sie ja drauf. Ich fand schon wieder eine Frechheit, dass die Krönung da irgendwie 100 Millionen und dann
250 Millionen kam das Ganze.
Ja, und dann hat auch mein Vater nochmal gesagt, dass sie sagen ja nicht so ganz, wie teuer die Security war, aber wahrscheinlich genauso viel wie der ganze Bums.
Ja, und dann, also ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, also wir können es ja gar nicht nachvollziehen, warum Menschen so hyped darauf sind, dass die noch ein Königshaus haben, weil wir es ja gar nicht kennen. Aber ich finde es halt schon crazy, dass Staatsgelder benutzt werden, um etwas Nichtstaatliches und vor allem Nicht-Politisches so zu fördern. Auf der anderen Seite sind die aber auch sehr gemeinnützig, also dieses Königshaus. Und die bringen ja auch wahnsinnig viel Geld ins Land aufgrund von Tourismus. Wie viele Menschen kommen, einfach um dieses Königshaus zu sehen, ist schon verrückt. Also ich bin da hin und her gerissen. Der Nationalstolz gefällt mir nicht an diesem ganzen Publikum, was da ihren König dann so hypt. Aber irgendwie, man kann sich, glaube ich, gar kein Urteil erlauben. Weil wir sind ja nicht da, wir wissen nicht, wie das ist, so aufgewachsen.
Ja,
zu
sie
sein.
Haben ja dann nochmal Leute gezeigt, die dann davor stehen und da richtig Party gemacht haben.
Und ja auch dann weinen, wenn die dann auf dem Balkon stehen und für 10 Sekunden die Hand heben und winken.
Ja. Es gibt da auch gerade, ich wollte das erst in meine Kategorie nehmen, erklär mir den Trend, aber ich sag's jetzt kurz. Es gibt jetzt so einen Trend, ich glaube Hashtag Lipreader oder so auf TikTok, weil es gewisse Sequenzen gibt von dieser Krönung, wo nicht klar ist, also man sieht, dass geredet wird, zum Beispiel von Charles in der Kutsche. Und dann gibt es welche, die herausgefunden haben durch Lip-Reading-Künste,
was er wohl gesagt hat.
Und jetzt geht das gerade voll viral auch, wo sie dann winken, sagt er, tuschelt er was. Und jetzt geht das total viral mit sämtlichen Ausschnitten von der Krönung.
Ja, heb's dir auf, Lisa, heb's dir bitte auf.
Ja, Emily, willst du noch was sagen, außer dass wir nächste Woche in Urlaub fahren?
Nächste Woche heißt es Italien. Wir kommen.
Nee, warte.
Und zwar für... Und zwar für 12 Tage. Drahtis, wir gönnen uns mal richtig. Wir haben 2 Wochen Urlaub, Lisa sogar 3 Wochen.
Ja.
Und dann gibt es erstmal 12 Tage woanders.
Und da muss man auch sagen, wir werden noch eine Folge aufnehmen und dann gehen wir in Sommerpause. Es ist auch unsere 7. Stunde oder 6. Na, fast schon die 7. So fühlt sich's an.
Ja, und Kreativität ist nicht grenzenlos.
Richtig. Und wir müssen mal ein bisschen durchatmen. Aber Drahtis, wir hoffen, ihr verzeiht uns das und wir haben euch trotzdem lieb.
Wir hoffen ganz doll, ihr bleibt trotzdem dran. Ihr bleibt trotzdem ultra Drahtis bis
zum Lebensende.
Ganz genau.
Amen.
Und verzeiht uns, dass wir mal eine Auszeit benötigen, weil ich habe das Gefühl, das Leben ist gerade so schnell. Ich versuche immer wieder richtig einzusteigen, aber ich pack's nicht ganz. Also so ein bisschen, als würde alles an mir vorbeiziehen. Dabei erlebe ich wahnsinnig viel, aber irgendwie, weißt du, was ich meine?
Na, so ein bisschen, als wenn du die Autotür zumachen willst, aber da hängt noch dein Bein raus.
Unter der Gurt und die Tür geht nicht zu und dann plumpst man mal ganz kurz raus, immer mal wieder eingefangen, mal wieder eingesammelt, steigt wieder rein und plumpst wieder raus.
Vielleicht hast du schon eine Schürfwunde und dann sagst du nicht nochmal.
Ja, also du bist auch ein bisschen zerstört, aber irgendwie hast du einfach Bock aufs Leben und irgendwie ist es alles ein bisschen viel.
Ja. Gut, Emmy, jetzt bin ich gespannt auf deine Kategorie.
Ja, liebste Lisa, die Vorbereitung für diese Folge musste ja ein bisschen schnell gehen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwas Blödes rausgesucht habe, aber etwas Bekanntes. Und zwar habe ich
Dinge, die man beim Sex und bei ... sagen kann.
Als eine speziellere Variante. Erstmal musst du wieder erraten, um was es sich handelt.
Ja.
Und dann, erzähle ich nachher.
Okay.
Erkläre ich nachher. Wir fangen mal an, ganz sachte. Warum klebt das denn hier so?
Mhm.
Das wird jetzt aber ganz schön eng. Tür zu, bitte. Die nächste kommt gleich.
Bahn.
Ja.
Bahnfahren.
BVG, Deutsche Bahn.
Ja.
Beides. Der ist sehr früh gekommen. Hier ist halt aber viel Verkehr. Komm jetzt endlich. Wann kommt denn endlich die nächste?
Oh. Oha.
Und gut festhalten.
Oh, das finde ich auch gut. Mhm. Ja, und was wolltest du jetzt dazu sagen?
Ich wollte sagen, dass das keine Kategorie ist, die irgendwie schon fertig geschrieben war, sondern hat die BVG einen Post abgesetzt und das waren Kommentare, um das Deutschland-Ticket zu gewinnen für einen Monat.
Ah, okay.
Also das war von BVG-BenutzerInnen. Die haben sich gedacht, ich bin mal richtig geckig und hau mal einen raus.
Mhm.
Wie fandest du das?
Fand ich gut.
Mir haben da noch 1-2 Banger gefehlt, aber ich finde es ist schon ziemlich witzig.
Ja. Ja, ich finde halt, die Kategorie ist so kurz, wenn man es dann erraten hat.
Ja.
Aber es soll ja...
Es soll ja auch manchmal einfach ums Thema gehen, nicht immer um die ganzen Kategorien.
Und ich meine, da hast du jetzt was gesagt, es soll ums Thema gehen und deswegen, finde ich, sollten wir jetzt mal anfangen. Da sind wir ja im Thema. passend zur Doku, die online gegangen ist, unter dem Namen Urgefühl oder Beziehungskiller, wollten Emmy und ich nochmal über das Thema Eifersucht reden. Denn das ist ja auch schon eine Weile her, muss man dazu sagen.
Ja.
Und da wollen wir heute, wir haben ein paar Fragen von euch reinbekommen, die nehmen wir mit auf. Aber wir gestalten das heute ein bisschen offen, ein bisschen frei.
Einfach mal drauf loslabern, haben wir uns gedacht.
Also erstmal finde ich, möchte ich aktuell mal abklopfen, wie ist denn so aktuell das Verhältnis zur Eifersucht aus deiner Sicht?
So ganz aktuell?
Ja.
Eigentlich hat sich nicht so viel verändert und irgendwie doch eine Menge.
Mhm.
Also ich glaube, ich mag den Begriff Eifersucht jetzt noch weniger als vorher.
Ja.
Weil er für mich einfach, wie wir es auch schon oft benannt haben, relativ negativ konnotiert ist. Und ich auch nicht nachvollziehen kann, warum andere Menschen sagen, dass Eifersucht zu einer guten Beziehung dazugehört. Und tatsächlich habe ich von unserer Doku, da gab es ein Zitat von Harald Oberbauer. Mhm. Das habe ich mitgebracht.
Das finde ich super.
Nee, und der sagt, Eifersucht ist das Salz in der Suppe. Und damit meint er, dass Eifersucht die Wertschätzung einer Beziehung zeigt. Mhm. Und da denke ich, nee, so geht's nicht, liebste Drahtis, liebe Freunde, liebe FreundInnen, mag ich nicht. Finde ich nicht passend. Vor allem, wenn man irgendwie auf andere Begriffsdefinitionen zurückgeht, dann ist Eifersucht tatsächlich doch schon per Definition negativ konnotiert und hat ja irgendwie auch was mit Neid zu tun und eine gewisse Missgunst und irgendwie eine Angst, etwas zu verlieren oder eine Angst, nicht mehr so viel zu bedeuten oder nicht mehr so zu gelten.
Also ich muss sagen, ich finde es auch sehr fragwürdig, diese These von, wenn Eifersucht herrscht, ist es immer hat es immer was Gutes.
Das muss, geht mit viel Liebe einher,
das
so
muss
sagt
halt
man ja
in einer
auch
guten Beziehung, da geht das doch mit einher. Und wenn das nicht da ist, dann ist dir der Partner egal.
Ja.
So, und da, das finde ich auch super schwierig. Auch als ich dann fürs All in All Zitate gesucht habe, ist das total faszinierend, weil es gibt so eine Sparte, da geht es so um Freiheit. Und auch die negative Seite von Eifersucht, was das mit einem macht, ne? Also wenn man sehr verkrampft oder dem Partner keine Freiheiten geben kann oder so. Und dann gibt es aber auch dieses, ich habe das Zitat nämlich auch mal gelesen, so ähnlich so mit Salz. Denn dann schmeckt das Essen gut, hat man aber zu viel, ist auch nicht gut. Und dann denke ich so, nee, das ist nicht gut so. Ja, aber so ganz hast du mir jetzt noch nicht erzählt, deine aktuelle Lage zu Eifersucht.
Ja, also wie gesagt, ich mag den Begriff noch weniger als zuvor. Ja. Wenn ich jetzt aber mal von dem allgemeingültigen Begriff ausgehe und den jetzt gebrauchen muss,
ja,
weil das ist ja auch Teil des Folgentitels,
ja,
darum soll es ja heute gehen, liebste Drahtis, dann würde ich sagen, dass tatsächlich verspüre ich dann jetzt wohl an dem Teil unserer Beziehung mit am meisten Eifersucht. Mhm. Ich würde es für mich persönlich einfach gerne als Unsicherheit deklarieren oder auch als eine gewisse Angst, auch wenn sie irrational ist, dich zu verlieren in dem Falle. Mhm. Würde ich schon sagen, dass gerade an dem Punkt, wo wir in unserer Beziehung stehen, dass wir ja dass wir jetzt schon länger nicht monogam leben, aber es natürlich mal ernster, mal weniger ernst war mit dem, dass, also ob wir Menschen wirklich kennenlernen im Sinne von, wir versuchen da eine neue Beziehung aufzubauen oder ganz unverbindlich, ganz unkompliziert, dann bin ich da jetzt schon vor andere Herausforderungen gestellt und muss schon sagen, dass ich da auch jetzt so ein paar schmerzhaftere Szenarien verbuchen kann. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Nee, es gab schon Situationen, in denen ich natürlich irgendwie so ein bisschen Schiss hatte um uns und um unsere Beziehung und in denen ich auch jetzt nicht sagen könnte, ich hätte eine Konfettikanone in den Himmel geschossen.
Mhm. Ja.
Ja.
Aber deklarierst du das eher als, wenn wir auf die Polybegriffe zurückblicken, Wibbly, Wibble?
Ja.
Schon, ne?
Ja, es wäre ein Wibbly auf jeden Fall. Und von meinem Gefühl her kann es auch gar nicht Eifersucht sein, weil es nicht darum geht, dass ich dich nicht teilen möchte oder neidisch darauf wäre, dass du Zeit mit anderen Menschen verlebst, sondern ich für mich muss einfach wachsen an diesem Gefühl, an der Herausforderung. Und ich für mich möchte dir das natürlich alles immer gönnen und bin auch da am Mitfiebern und habe da auch eine Compassion, also eine Mitfreude. Aber es ist einfach neu und ich glaube, jeder Mensch hat auf eine Art und Weise Verlustängste. Mhm. Ob das jetzt geprägt ist durch eine Kindheit oder im späteren Verlauf durch erste Beziehungen in die Hose gegangen sind, ist ja da wurscht. Aber wenn dir etwas ganz, ganz viel bedeutet, hast du, glaube ich, immer die Angst, dass es dir genommen werden könnte. Mhm. Auch wenn es da nie um Besitz geht. Aber trotzdem kannst du ja verlieren, was du aktuell hast. Und dass man da so ein bisschen Angst hat oder dass man da einfach so ein bisschen Angst hat, einen Schritt zu gehen, der das irgendwie verstärken könnte oder beschleunigen könnte, ist natürlich ungewohnt und ja, neu.
Ja. Ja, ich fand das auch ganz interessant, als wir jetzt so die letzte Zeit darüber gesprochen haben, aufgrund unserer Entwicklung in der Beziehung, dass, und das fand ich ganz spannend, dass es gar nicht die klassische Eifersucht ist, sondern dass du das ganz schnell für dich in deinem Kopf sortiert hast und mir dann auch rübergebracht hast, dass es eher was mit Verlustangst zu tun hat, mit Unsicherheit und halt auch so ein bisschen dieser Angst von, naja, also ich wünsche mir, dass ich aber jetzt nicht langweilig werde. Also so, irgendwie so hattest du das mal verpackt. Und ich finde, das sind ja nochmal ganz andere Parameter als dieses, ach so, jetzt was mit anderen was? Ach so, jetzt wirst du da intim? Das ist ja, weißt du, das ist ja so die klassische Reaktion bei einer Eifersucht. Und ich fand das so schön, dass du dich dahingehend so geöffnet hast, weil ich dich auch dann ganz anders greifen konnte, weil das keine irrationalen Gefühle oder Anschuldigungen waren, ne? Sondern dass es was so war von, ah, okay, krass, du nimmst mich gerade mit deinen Ängsten, Sorgen, auch Bedürfnissen, nimmst du mich mit und da kann ich ja gar nichts gegen sagen. Also so.
Ich glaube, auch das stört mich so an der Begrifflichkeit Eifersucht, weil sie für mich gar nicht spezifisch genug ist. Ich glaube, da kann so viel zugehören und die Kunst, dieses Gefühl oder diese Begrifflichkeit packen zu können, ist es, glaube ich, eher, dass man in sich geht und viel selbst reflektiert und auf den Punkt kommt, an dem man erkennt, was man eigentlich wirklich fühlt. Also weil das, finde ich, ist nur eine grobe Beschreibung von mehreren Gefühlen oder von mehreren Handlungen, die daraus folgen können. Aber da gibt es noch so viel mehr. Und dann muss ich sagen, war ich auch ein bisschen stolz auf mich selber, bin ich ehrlich jetzt. Weil ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht eifersüchtig. Lisa, du kannst eigentlich machen, was du möchtest. Ich bin hier, ich vertraue dir. Ich habe eine Selbstsicherheit, dass ich weiß, wir sind das. Also wir sind das Paar und wir lieben einander. Und ich wüsste nicht, was jemals zwischen uns kommen sollte, außer wenn wir selber das vermasseln oder verbocken. Und das habe ich nach wie vor auch immer noch alles. Aber trotzdem war es an der Zeit, quasi irgendwie mein Herz zu öffnen und zu sagen, Lisa, doch jetzt an dem Punkt habe ich auch Unsicherheiten und ich bin nicht so sicher, wie ich sonst immer war. Und obwohl ich dachte, der Tag kommt nie, an dem ich sagen werde, Lisa, ich habe da vielleicht irgendwie, mag ich gerade nicht so, mir geht's damit nicht so gut, ich habe ein kleines Mimimi, kam ja dann doch der Tag. Und das zu kommunizieren, das zeugt für mich jetzt irgendwie von Stärke eher. Also auch wenn du das gemacht hast bislang, habe ich es immer als Stärke gesehen, aber jetzt irgendwie, nachdem ich selbst durchlebt habe, noch mal mehr. Auch wenn das blöd klingt vielleicht. Aber ich finde es,
Weil du findest, dass du dich geöffnet hast mir gegenüber, also nackig gemacht hast in dem Sinne?
Ja, und weil ich, was ich jahrelang erzählt habe, irgendwie revidiert habe. Also finde ich es schon ein Ding zu sagen, nee, ich bin nie eifersüchtig und ich verspüre sowas nicht, ich habe keine Verlustangst, nein, alles supi-dupi. Und dann mit einem Mal sagt man, Moment mal, ich habe dir jetzt 5,5 Jahre was suggeriert und jetzt habe ich doch ein anderes Gefühl. Das ist natürlich schon irgendwie, fühlt sich erstmal komisch an.
Ja, ganz spannend, weil du hattest mich ja auch gefragt, wieso jetzt aktuell mein Gefühl ist, beziehungsweise hast du in der letzten Zeit ja auch gesagt, ja, aber du bist so entspannt. Du bist jetzt irgendwie so sicher gerade. Und was ich ganz spannend finde, weil bei dir ist es, ich lerne dich jetzt nochmal so kennen, ne? Also, dass du irgendwie sagst, da müssen wir nochmal drüber reden. Oder, Mann, ich habe da doch einfach Verlustangst. Oder allgemein ein bisschen Sorge, was wir uns da irgendwie aufsatteln. Und ich bin gerade irgendwie sehr gelassen und denke so, ja, okay. Also ja, es ist alles irgendwie aufregend und spannend, aber ich habe irgendwie da gar nicht so. Also eigentlich das, was du mir 5 Jahre immer transportierst hast, bin ich jetzt gerade. Also so, ja okay, lass doch gucken und dann reden wir darüber und wir werden immer eine Lösung finden. Und ja, also das finde ich gerade sehr spannend in der Entwicklung auch, wie wir, naja, nicht wie wir zur Eifersucht stehen, aber wie wir halt mit so Unsicherheiten und Wibblies umgehen.
Ja, aber ich glaube auch, dass das der bessere Weg ist, dass jeder seine Unsicherheiten äußern darf und kann natürlich immer. Aber eigentlich ist es schon so, dass eine Person immer mehr Sicherheit besitzt und damit den anderen auffangen kann. Und das haben wir gerade ja auch. dann muss man aber natürlich auch sagen, dass du, also klar bist du gerade sehr sicher mit dem, mhm. was wir machen und was irgendwie die nächsten Schritte angeht. Mhm. Aber es ist ja auch um mich eher ruhiger gestellt, währenddessen bei dir ja eher mhm. so ein bisschen mehr Party und Action los ist. Und ich glaube, das zeigt sich auch nochmal, wenn es soweit ist.
Ja. Naja, da bin ich ja auch gespannt. Also, weil ich ja zu dir sage, du nutzt auch deine Freiheiten und geh raus und so. Wo du mich ja auch mehrfach gefragt hast, okay, ist das jetzt einfach aus einer Euphorie, die du gerade erlebst, dass du mir jetzt einfach quasi den Freifahrtschein mhm. jetzt in großen Anführungszeichen gibst und nachher bricht aber für dich eine Welt zusammen. Und ich kann es natürlich nicht beantworten, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann, aber durch die Erfahrungen, die wir ja schon in der Beziehung getätigt haben, und da muss man sagen, dass ich ja immer so ein bisschen vorgerochen habe und mich dann da drin gesühlt habe und dann auch vielleicht mal auf die Fresse geflogen bin und sowas, glaube ich schon, dass ich jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich das Konzept von einer nicht monogamen Beziehung sehr verstanden habe und sehr verinnerlicht habe und dass das nicht nur eine reine theoretische Grundlage ist, auf der ich mit dir immer kommuniziere, ja. sondern dass das auch in einer praktischen Art und Weise durchaus praktiziert werden kann. Wow, also wir reden ja so drumherum. Ich glaube, manche sitzen jetzt da. Ja, und was geht da jetzt ab? Nein, das erfahrt ihr in einem Update.
Das werden wir noch nicht verraten, liebste Drahtis. Man kann es eventuell ja ein Stück weit erahnen und das muss euch reichen bis dato.
Ja, aber du findest schon, dass sich unser Verständnis von Eifersucht verändert hat, oder?
Total. Ich glaube, jede Person, die nicht monogam lebt, auf welche Art und Weise jetzt auch immer, muss ihr Bild davon sogar in gewisser Weise ändern, mhm. weil das, was für die meisten ja so belastend und bedrückend erscheint, ist ja, dass deren Partner mit dem sie oder deren Partnerin, mit der oder mit dem sie monogam leben, außerhalb von diesem Zweierkonstrukt in andere Sphären denkt oder mit anderen Menschen interagiert, mhm. flirtet, auch einfach vielleicht Bedürfnisse hat in diese Richtung. Mhm. Und das versucht man ja dann tunlichst zu unterbinden oder es verletzt einen sehr stark, weil das die Verlustangst noch schürt. Mhm. Und in dem Falle einer nicht monogamen Beziehung, denke ich, hat man ja einfach eine andere Ansicht von Teilen. Also es existiert ja gar nicht das Teilen, sondern die Partnerin, der Partner ist nicht dein Besitz. Mhm. Und deswegen ist das ja schon mal gar nicht die Verlustangst, die da irgendwie hochkommt. Mhm. Sondern da ist es ja dann irgendwie, weiß ich nicht, was anderes. Mhm. Lisa, hilf mir mal bitte. Hat es sich geändert für uns, unsere Ansicht von
Absolut.
Eifersucht? Unser Gefühl dessen?
Ja. Also wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, ist es schon nochmal in dem letzten Jahr, also wir sind ja jetzt schon über ein Jahr geöffnet und haben ja auch da Erfahrung gemacht. Für mich hat sich auch mein Bild von Liebe nochmal verändert mhm. und auch mein Bild von, was möchte ich denn in meiner Beziehung haben, egal welche Beziehung, also partnerschaftliche Beziehung ja. jetzt, was ist da für mich ein Grundgerüst? Und ich finde, da hat halt Eifersucht an sich nicht zu suchen. Also, dass man mal Mimimi hat oder dass man kurz unsicher ist oder keine Ahnung, das sind für mich ganz andere Parameter. Und ich glaube, dass ich auch gelernt habe, Sachen anders zu gewichten. Also, wenn du mir jetzt in der aktuellen Situation sagst, dass du eine Verlustangst verspürst oder unsicher bist, dann gewichte ich das nicht sofort auf mein Verhalten, wie ich mich in meiner nicht monogamen Beziehung mit dir gerade grundsätzlich verhalte, mhm. sondern wir haben uns dafür entschieden und wir finden da eine Lösung, dass es dir wieder auch besser geht oder dass es uns auch dadurch dann gut geht und wir genauso eine Beziehung weiterführen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Weil du mich so anschaust.
Nö, ja.
Und deswegen gewichte ich das anders, weil ich glaube, hätte man vor 2-3 Jahren, hättest du mir da auf Balkonien gesagt, du pass mal auf, Mäusebeen, ich bin einfach unsicher mit uns. Ich habe echt Verlustangst, dass ich irgendwie langweilig werde. Dann würde ich sagen, sag mal, was denkst du denn jetzt von mir? Weißt du, so da hätte ich mich super angegriffen gefühlt und wäre sehr auf die persönliche Ebene gegangen, dass du mich als Person einfach irgendwie gerade,
ja.
dass du mir nicht vertraust. Ich glaube, das ist halt auch ein großes Ding.
Ich glaube, das und was für mich den Unterschied macht in so einer Beziehung, also in einer nicht monogamen Beziehung, hat man ja eine Grundsicherheit.
Ja.
Man weiß, dass Person X nicht morgen ausziehen wird und dass Person Y auch nicht übermorgen weg ist. Also ich weiß schon, dass wir weiterhin zusammen sein werden und deshalb auch gewisse Unsicherheiten, die aber dann doch irrational sind. Also ich weiß schon, dass das unsere Beziehung jetzt nicht kaputt machen wird und dass du mich deswegen nicht verlassen wirst. Aber bevor man den Schritt in Gänze geht, da hat man manchmal einfach so ein bisschen Schiss und man braucht einfach eine gewisse Bestätigung, die einem das Gefühl gibt, wieder ganz in Sicherheit sich wiegen zu können.
Und das verstehe ich ja auch voll, weil man muss ja auch dazu sagen, und da freue ich mich ja auch schon auf die Update-Folgen unserer offenen Beziehung, weil das ist ein ganz anderes Thema, liebste Drahtis. Das heißt, wenn eine Veränderung ja stattfindet in unserer Beziehung, also wenn wir irgendwie neue Erfahrungen tätigen, heißt das auch immer, dass das was mit unserer Beziehung macht. Also, dass daran ein bisschen gerade gerüttelt wird. Nicht, dass da in Gänze was zusammenfällt, aber da würde was gerüttelt. Und ich glaube, dann heißt es halt, dass wir beide erstens merken, oh, hier findet eine Veränderung statt von unserer Beziehung, weil was dazukommt, weil Erlebnisse dazukommen oder keine Ahnung. Und ich glaube, da muss man lernen, dass man da so ein bisschen durchatmet, weil das immer in nicht monogamen Beziehungen so ein bisschen dazugehört, dass es gerade am Anfang, wenn sich neue Konstellationen ergeben, dass es da mal ein bisschen rüttelt. Mhm. Weil würde ich da schon anfangen, bei so Rüttlern, dann wäre bei mir, glaube ich, ganz schnell die Skala wieder oben, was Eifersucht anbelangt. Also, ne, gehen wir mal jetzt von Zeitaspekt oder keine Ahnung, jetzt wirst du irgendwie intim mit jemandem und dass ich da sofort irgendwie alles hinterfrage, wie du jetzt zu mir bist und dass sich unsere Beziehung da gerade irgendwie, dass die so ein bisschen am Rütteln ist. Und wenn ich da sofort in die Kerbe gehe und sage, ach du Scheiße, hier ist gerade Erdbeben und nicht durchatme und sage, okay, es ist doch normal. Es ist doch ganz normal in einer Beziehung, wenn da neue Erfahrungen getätigt werden, dass das was auch mit uns macht.
Ja.
Punkt.
Ich glaube, jetzt kann ich es vielleicht noch besser zusammenfassen. Ja. Ich glaube, es ist einfach dieses Angst vor Neuem ist, glaube ich, eher, also es ist eine Unsicherheit, weil man gar nicht weiß, wie das aussehen wird, also der folgende Weg.
Ja.
Du kannst ja auch in unserem Falle jetzt, wir sind in einer Beziehung und du lernst jetzt jemanden kennen.
Mhm.
Und die, also ihr würdet quasi alleine daten, das wäre ja dann ein V. Richtig, Lisa?
Ja.
Und dann habe ich einfach wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Schiss oder eine Unsicherheit, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie es aussehen wird. Also wie werden wir unser Leben zusammen bestreiten?
Mhm.
Welchen Weg wirst du gehen? Wie lange wird die Person da sein? Es ist einfach, es verändert sich etwas, es ist etwas Neues. Und meistens hat man so ein bisschen Schiss vor Veränderung und neuen Dingen.
Das ist ja immer so,
und das ist eher die Unsicherheit, die ich meine. Und nicht die, dass die Beziehung in Gänze flöten geht und man nachher einpacken kann und kann sagen, schön, dass wir es probiert haben, kann's ausziehen, danke.
Ja, ja, voll. Und ich merke das ja auch bei dir, das können ja auch andere Umstände sein, wie jetzt dein Vollzeitjob. Das ist ja einfach, de facto haben wir weniger Zeit und haben uns aber 4 Jahre davor oder 5 ja schon fast daran gewöhnt, dass wir eigentlich immer super flexibel sind und dass wir einander eigentlich immer verfügbar sind. Und ich glaube, das sind gerade so verschiedene Komponenten, aber das ist ja genau so ein Umstand. Selbst wenn wir in einer Monogamie leben würden, in einer monogamen Beziehung und du hättest jetzt deinen Vollzeitjob, wäre das genauso komisch auch für unsere Beziehung, weil das außerhalb der Gewohnheit ist. Also, dass ich ja auch dich frage, oh Gott, jetzt, das ist eigentlich so banal, also so dumm, also du arbeitest jetzt Vollzeit und dann frage ich so, okay, krass, dann sehen ja unsere Abende irgendwie anders aus, so, wie wird das so? Aber weißt du, wie ich meine?
Ja.
Gut, das ist natürlich jetzt mit einer zusätzlichen Beziehung oder sowas ganz anderes, aber trotzdem hat es ja auch was mit was Neuem zu tun und keine Ahnung.
Ja, mit einer Umstellung. Und immer die Frage, wie werden wir das am besten unter einen Hut bekommen?
Ja.
Und das ist ja auch eher das, was wir uns fragen und wovor man eher Angst hat. Schafft man all die Herausforderungen schnell genug in den Griff zu bekommen? Nicht, weil sonst irgendwas zerbricht, sondern um es möglichst angenehm zu gestalten.
Voll.
Um natürlich zu vermeiden, dass Verletzungen auftreten oder Situationen entstehen, wo jemand im Nachhinein sagt, ja, so seit 2 Wochen seit 2 Monaten fühle ich mich schon doof mit der Situation.
Ja.
Das möchte natürlich niemand und deswegen ist man, glaube ich, unsicher einfach auch.
oder halt wow, sehr vorsichtig.
Die Folge könnte auch einfach heißen Unsicherheiten, weil das ist jetzt wohl der Kerngedanke ja, des Gesprächs.
Ja, aber ich würde gerne noch eine Frage von einem Drahti auf, ja, aufnehmen. Und zwar fand ich das nämlich ganz spannend, weil ich glaube, dass das bei uns gar nicht so ein Thema ist. Aber ich würde gerne da mal mit dir drüber reden. Wo hört Eifersucht auf? Und wo fängt Kontrollsucht an? Ich muss sagen, also hattest du mal Momente in unserer Beziehung, wo du so ein Kontrollfreak warst?
Wo ich so einen Kontrollwahn hatte, ja, dir gegenüber? Nee, gar nicht. Also wirklich 0,0. Also ich käme nie auf die Idee, dein Handy zu tracken. Mhm. Ich käme nie auf die Idee, deine Nachrichten auszuchecken. Mhm. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dass wenn du mir jetzt mal nicht schreibst oder wenn ich anrufe und du gehst nicht ran, würde ich jetzt nicht in lauter Panik verfallen und denken, oh mein Gott, was macht Lisa? Ich kann nicht kontrollieren, wo sie ist, mit wem sie ist und was sie da macht. Also nee, ich bin schon sehr kontrolliert und ich habe gern die Kontrolle über Dinge, aber am wenigsten über dein Leben. Also am wenigsten gern über dein Leben. Und ich glaube, wenn da ganz, ganz viel Vertrauen ist, dann muss man auch nie kontrollieren. Und ich glaube, dass so eine Eifersucht kann schnell eine Kontrollsucht abdriften, wenn noch weniger Vertrauen da ist. Und wenn es wirklich so ein, ich muss zu jeder Uhrzeit immer alles wissen von dir, übergeht. Ja. Und man sogar die Privatsphäre des anderen verletzt, um dieser Sucht nachzukommen.
Ja, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass so eine Kontrollsucht ist auch manchmal Nonsens. Also, dass dann irgendwie teilweise so oft aufs Handy geguckt wird oder schon draußen auf die Straße geguckt wird, wann du nach Hause kommst. Jetzt beispielsweise, ist wirklich ein Hardcore-Fall, aber so, das ist ja eigentlich Nonsens. Weil macht es jetzt einen Unterschied, ob du jetzt 10 Minuten später nur das... dass man das Hirn frisst mit Kopfkinosachen? Total bescheuert. Aber ich muss sagen, ich meine, wir hatten ja mal eine schwerere Phase, was meine Eifersucht anbelangt, in unserer monogamen Beziehung noch. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Kontrollsucht war, sondern vielleicht eine Art Kontrollsucht. Also ich glaube, weil ich ja auch so getriggert war aus meiner vorherigen Beziehung, was so WhatsApp angeht, so gucken online, wann zuletzt online Nachricht gelesen, hast du mich blockiert, gab es ja auch ganz oft in meiner vorherigen Beziehung, einfach blockiert geworden, gewesen bin. Okay, und da muss ich sagen, da habe ich halt dann schon manchmal geguckt, ob du online bist und so, aber es hat mir halt gar nichts gebracht. Und ich meine, das war ja wirklich irgendwie eine sehr, sehr schwierige Phase für mich, weil das ja auch ganz... Manchmal war es halt wirklich ein scheiß Timing, dass genau von der Person X eine Nachricht aufploppte, wo dein Handy irgendwie in meiner Nähe lag.
Ja.
Also es war ja manchmal wie so, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und du sagst mir, nee, ich schreibe da eigentlich gar nicht. Und dann sage ich, naja, aber es wirkt ja schon anders. Und du warst ja auch ein paar Mal dabei. Du hast gesagt, das kann nicht wahr sein.
Also es war wirklich
und
crazy. Weil
natürlich war ich da schon manchmal so an dem Punkt, wo ich dachte, boah, wenn jetzt das Handy da offen liegen würde, würde ich vielleicht drauf schauen. Aber ich habe ja auch mit meiner Erfahrung und auch an meiner Arbeit an mir selbst gemerkt, das würde mir gar nichts bringen. Was bringt mir das, in irgendwelchen Chats rumzusuchen bei dir? Jetzt mal ganz ehrlich.
Naja, das bringt gar nichts, aber ich glaube, dass die Menschen, die das dann letztlich auch machen, die sind darin gefangen und die können gar nicht anders. Aber also, wenn man sehr sicher ist und man hat viel Vertrauen und man hat auch eine gute Kommunikation, ich glaube, das muss auch vorhanden sein, dass man über all das, was vielleicht Unsicherheiten bereitet, reden kann. Und da, wo wir sind, zum Beispiel, wenn ich ein Handy jetzt nehmen würde und zufällig wäre WhatsApp offen, ich würde es einfach schließen und würde nicht mal einen Namen anfangen zu lesen, weil das nicht mal im geringsten meine Intention wäre.
Ja.
Wenn ich ein Handy nehme, um zu googeln, dann mache ich das. Und dann bin ich da nicht auf irgendwelchen anderen Apps unterwegs und ich lusche da auch nicht mal. Weil es ist da eine Privatsphäre und ich wüsste, wenn ich sagen würde, du Lisa... Ich bin aktuell ein bisschen unsicher, weil du bist viel am Handy. Was machst denn du da? Kannst du mir das ganz kurz vielleicht erklären oder einmal auch kurz zeigen? Und das wäre dann, glaube ich, eher mein Weg, weil so kann ich ja erfahren, was du machst, bin nicht kontrollierend und dein Vertrauen riskiere ich damit auch nicht. Und das ist halt einfach auch ein sehr schonender Weg, in dem du irgendwie mir auch vermitteln kannst, du, ich zeig dir alles transparent, alles ist cool, alles ist fein.
Ja. Ja, also haben wir da, obwohl du hast es gut beantwortet, finde ich, wo die Eifersucht aufhört und wo die Kontrollsucht anfängt. Das hast du am Anfang ganz gut zusammengefasst. Ja, hast du noch eine Frage, Emily? Wir sind so tratschig.
Nö, tatsächlich nicht. Obwohl, man kann ja abschließend noch mal sagen, Lisa, was meinst du denn jetzt? Eifersucht, Urgefühl oder Beziehungskiller?
Beziehungskiller.
Ich glaube es auch. Ich glaube, es wird ein Beziehungskiller sein, weil es immer so ein bisschen zwischen einem stehen wird. Und wenn man nie anfängt zu gucken, wo kommt es her? Warum empfinde ich so? Und vor allem auch, was empfinde ich eigentlich? Dann kann man das nie beheben. Und es wird ein Dauerstreitthema sein oder es frisst einen sogar selber so ein bisschen auf, weil es ja auch immer und immer und immer mehr am Selbstwert kratzt.
Und ich verstehe halt unter Urgefühl auch was anderes. Ich finde da, der Begriff Eifersucht greift da für mich nicht. Urgefühl ist für mich, natürlich ist man unsicher oder es ist für kurz wie so ein Stich oder so, wenn eine geliebte Person irgendwie, weiß ich nicht, von anderen begehrt wird jetzt beispielsweise.
Mhm.
Aber das ist für mich ein Urgefühl, was irgendwie dazugehört, weil wir Menschen natürlich, wenn wir uns verlieben, wenn wir Liebe verspüren gegenüber unseren liebsten Menschen, dass sobald da natürlich irgendwas gegen unsere Beziehungsebene irgendwie kommt, oder dann kommt es auch wieder in so einen Vergleich. Dass das halt was mit einem macht, Mensch.
Ich glaube, dass ja die Doku so benannt worden ist, weil die haben ja auch davon gesprochen, dass man, glaube ich, ab einem Jahr schon, also als Baby, verspürt man schon eine Form von Eifersucht. Aber da würde ich auch wieder sagen, das ist dann wahrscheinlich eher so eine Art Neid.
Ja.
Und ich finde, Urgefühl in dem Sinne auf eine Art vielleicht, aber sobald der Verstand mit einsetzt, darf das kein Urgefühl mehr sein.
Und ich würde auch abschließend nochmal sagen oder dich fragen, nee, ich mache eine These draus und dann frage ich dich, ob du das unterschreibst.
Ja.
Ich würde nämlich behaupten, man kann sich einerseits Eifersucht antrainieren, aber auch wieder abtrainieren.
Ja.
Weil das viel mit eine Auseinandersetzung mit sich selber ist oder auch viel Selbstreflexion, Arbeit an dem eigenen Ich ist. Und da kann man sich das sehr gut antrainieren, eifersüchtig zu werden, aber man kann sich das auch sehr gut antrainieren, dass man nicht mehr in Gänze so eifersüchtig ist.
Ja, finde ich hervorragend.
Emily, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum All in All.
Was hast du mitgebracht, Lisa?
Ich habe von Miguel de Cervantes mitgebracht. Die Eifersucht lässt dem Verstand niemals genügend Freiheit, um die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich glaube, das hatten wir schon sogar, das Zitat.
Ja, könnte sein.
Aber du, wir hatten ja schon so viele Zitate.
Ich habe ebenfalls ein Zitat. Das passt nicht hundertprozentig, aber irgendwie
schön.
Doch. Nee, irgendwie okay. Schon doch. Also, ich mag es sehr gerne.
Hau raus.
Und es ist von Virginia Satir.
Mhm.
Und zwar hat die gute Frau gesagt, wir dürfen uns nicht durch die begrenzten Vorstellungen anderer Leute definieren lassen.
Toll, Emily.
Ja.
Gut, Emily, dann kommen wir jetzt zu deiner Lieblingskategorie.
Und jetzt, liebste Drahtis, kommen wir zur allerbesten und letzten Kategorie, und zwar zum Song der Woche.
Ja, liebste Drahtis, wir haben eine Playlist, die heißt Drahtseiltakt.
Das ist der Takt im Drahtseilakt.
Und die findet ihr auf Spotify genauso, könnt ihr auch mal 5 Sterne abgeben, ne? Jetzt sind wir ja kleine Fernsehstars. Stars und Sternchen.
Gern auch bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts,
bei
überall, wo es möglich ist, bewerten, in den Tasten hauen und Gas geben.
Ja. Emily, darf ich anfangen?
Sehr gern.
Die Künstlerin heißt wie ein Tier, was klein ist und ich glaube, so schnell rumhüpfen kann. So ein bisschen affenähnlich.
Ein Chinchilla?
Ja, so heißt die Künstlerin. Wow,
echt?
Ja. Die Künstlerin heißt Chinchilla. Und man muss sagen, den Song muss man ein bisschen mehrmals hören, weil der ist wirklich crazy. Das ist der, den ich bei der Folgenvorbereitung gehört habe.
Der ist crazy.
Aber der macht irgendwie Spaß.
Crazy Girl.
Da ist eine Emotion. Da ist aber auch ein Ausbruch in der Hook, sag ich ja auch. Die Bridge ist auch so ein bisschen, da ist ein Chor vielleicht im Hintergrund. Dann wird es wieder ein bisschen slow, dann kommen da Emotions. Egal, hört rein, es ist Little Girl Gone von Chinchilla.
Wow. Lisa, ich bin ehrlich, ich habe 2 Songs mitgebracht.
Hä? Echt?
Ich konnte mich nicht entscheiden.
Ja, gib mal einen Tipp.
Und zwar, nee, kommst du nicht drauf. Und zwar, liebste Drahtis, läuft ja aktuell wieder Sing Mein Song.
Ja.
Und da bin ich auf jemanden gestoßen, und zwar auf Ali Neumann.
Ja.
Ich dachte ja ursprünglich Ali, aber es ist Ali.
Ali Newman meinst du?
Es ist Ali Newman. Und einmal würde ich gerne einen Song draufpacken, den sie bei Sing Mein Song gesungen hat, und zwar Mutprobe von Lea.
Und da hast du gesagt, da gab es so viel Hate, ne?
Es gab relativ viel Kritik an ihre Person.
Krass.
Verstehe ich gar nicht, finde ich albern. Drahtis, einfach reinhören und mal Feedback abgeben.
Ja.
Eigentlich nur Positives bitte, ja? Negatives könnt ihr einfach vor euch behalten. Dankeschön. Und dann habe ich natürlich noch einen Song von ihr. Von ihr persönlich.
Na klar.
Und zwar ist das Bike Boy.
Bike
also
Boy.
Bike Boy, so heißt der Song.
Der Fahrradjunge.
Ja.
Okay.
Und also das ist sowohl lyrisch als auch musikalisch ein geckiger Song. Der ist witzig, der macht Spaß, der hat Beat, der hat Text und nee, einfach mal reinhören und ein bisschen abdancen dazu. Also
das
zum zweiten.
Ich.
Wobei
weißt
zum
du,
ersten auch abdancen.
Weißt du,
einfach
das,
abdancen.
Weißt du, wie ich das finde? Hervorragend.
Hervorragend.
Und wir hören uns nächste Woche und danach bitte nicht vergessen, sind wir im Sommer.
Sommerpause.
Tschüss. Tschüss.
Bye, bye. Ich glaube, wir haben es.